Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
28. März 1898. Heute vor 125 Jahren verabschiedete der Deutsche Reichstag das erste Flottengesetz zum Ausbau der kaiserlichen Marine. Ein Beitrag von Bert Oliver Manich.
Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. War in die Marine regelrecht vernarrt. Seit seiner Jugend beneidete er seine Großmutter Queen Victoria, die Regentin des britischen Weltreichs, um ihre mächtige Flotte. Die kaiserliche Kriegsmarine war hingegen bescheiden bestückt. Umso empörter reagierte der Monarch, als der Reichstag im März 1897 den Bau neuer Kreuzer aus dem Etat strich. Wilhelm drohte mit einem großen Kladderadatsch, wie er es nannte, einem Kampf gegen das Parlament auf Leben und Tod. Reichskanzler Chlodwig zu Hohenlohe Schillingsfürst notierte in seinem Tagebuch:
Es ist evident, dass der Kaiser unter dem Einfluss von Leuten steht, die ihm weismachen, er könne eine große Konfliktära in Szene setzen, die Reichsverfassung ändern, das allgemeine Wahlrecht abschaffen und ungezählte Kreuzer bauen lassen.
Ein Staatsstreich von oben war aber keine solide Grundlage für ein Aufrüstungsprogramm. Dies sah niemand klarer als der im Juni 1897 berufene neue Staatssekretär im Reichsmarineamt, Admiral Alfred von Tirpitz. Dem nüchternen Militär gelang es, ein geschmeidigeres Vorgehen durchzusetzen. Die Parlamentarier sollten nicht länger mit wüsten Drohungen überzogen, sondern ins Boot geholt werden. Admiral von Heringen, Leiter des Marine-Nachrichtenbüros, fasste die neue Taktik in die Worte:
Es muss grundsätzlich alles so gemacht werden, als ob der Reichstag derjenige ist, der alles macht. Darauf sind die Leute furchtbar empfindlich.
Die Marineführung bereitete ihr nächstes Aufrüstungsprogramm mit moderner PR-Arbeit gut vor. Parlamentarier wurden mit Schiffsvorführungen und Dinnerabenden umgarnt, Journalisten mit Informationsmaterial überflutet. Schon im November 1897 wurde ein Flottengesetz vorgelegt. Es gab der geplanten Aufrüstung einen völlig neuen Rahmen. Statt wieder nur mehr Schiffe zu fordern, deren Sinn die Parlamentarier nicht erkennen konnten, wurden nun langfristige Sollstärken der Flotte festgeschrieben. Das wirkte vernünftig und moderat, auch wenn es das Etatrecht des Parlaments durch die Hintertür einschränkte. Eine größere Kröte hatten die Parlamentarier an 16 teuren Schlachtschiffen zu schlucken, die bis 1904 in Dienst gestellt werden sollten. Trotzdem war das öffentliche Echo überwiegend positiv. Der liberale Nationalökonom Max Weber forderte die Annahme der Vorlage und warnte vor pazifistischen Illusionen der linken Opposition.
Nur völlige politische Verzogenheit und naiver Optimismus können verkennen, dass das unumgängliche Ausdehnungsstreben aller Kulturvölker sich jetzt mit völliger Sicherheit dem Zeitpunkt wieder nähert, wo nur die Macht über das Maß des Anteils an der ökonomischen Beherrschung der Erde entscheiden wird.
Sogenannte Flottenprofessoren und andere Bildungsbürger wurden zum Rückgrat des Deutschen Flottenvereins, der im ganzen Land für die Marinerüstung als Voraussetzung einer aktiven Kolonialpolitik trommelte. Am 28. März 1898 nahm der Reichstag das Gesetz mit 193 gegen 118 Stimmen an. Admiral Tirpitz war geschickt genug gewesen, vor den Volksvertretern neben der künftigen Seegeltung Deutschlands auch die defensive Bedeutung des Flottenprogramms herauszustreichen.
Wenn die Flotte, wie sie vorgeschlagen ist, geschaffen wird, so schaffen Sie damit eine Flotte zum Schutz des Landes. Gegen die offensiv vorzugehen, selbst eine Seemacht ersten Ranges nicht imstande sein wird. Sie schaffen damit eine Flotte, die 1904 aufgehört haben wird, eine Quantité négligeable zu sein.
Das damit gegebene Versprechen, durch den Aufbau einer Schlachtflotte selbst im Falle eines Krieges mit Großbritannien eine Blockade der deutschen Häfen verhindern zu können, sollte sich als verhängnisvolle Fehlkalkulation erweisen. Andere Illusionen traten noch schneller zutage. Der maritime Rüstungswettlauf mit Großbritannien, der 1898 begann, brachte politisch nichts ein. Dafür machte er schon bald kostspielige Novellen des Flottengesetzes nötig, die vor allem mit höheren Agrarzöllen, also von der breiten Bevölkerung, finanziert wurden. Das flottenbegeisterte, von Steuererhöhungen verschonte Bürgertum kleidete seine Kinder in Matrosenanzüge. Die Schlussrechnung der Marinerüstung zahlte die ganze Nation. 1914 trat Großbritannien an der Seite Frankreichs und Russlands in den Ersten Weltkrieg ein.